Ihr hört Poppesgabel, den Podcast von powermetal.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und ich bin heute hier mit
Marcel, ich grüße euch.
Und Jakob, hallöchen.
Ich bin immer geneigt, Marcel zu sagen, das werde ich wahrscheinlich über die Folge auch tun.
Das ist vollkommen okay, du wärst nicht die Einzige.
Super. Geht mir auch so. Genau, Podcast powermetal.de, was haben wir hier vor?
Wir möchten uns in regelmäßigen Abständen über unsere Lieblingsmusikrichtung unterhalten. Wir möchten aktuelle Geschehnisse diskutieren, aktuelle Veröffentlichungen, aber auch Bands, die momentan dementsprechend in aller Munde sind, und möchten auch in regelmäßigen Abständen, also sprich alle zwei Folgen, dann auch unseren aktuellen Soundcheck besprechen.
Hell yeah. Und natürlich wollen wir euch auch neue Bands vorstellen, die wir so hören, uns mit altbekannten Bands beschäftigen und deren Historie mal so ein bisschen abreißen.
Es gibt also einen Rundumschlag von uns.
Vielleicht laden wir auch mal den einen oder anderen Gast ein von Bands oder aus der Szene, dass die hier auch mal zu Wort kommen können.
Wir planen, alle zwei Wochen zu erscheinen. Wie Marcel schon gesagt hat, es kommt ja einmal im Monat der Soundcheck von powermetal.de. Wer den nicht kennt, geht mal auf www.powermetal.de. Da könnt ihr euch das anschauen. Da werden einmal im Monat, ich glaube, 20 bis 25 Alben bewertet.
Wir sind momentan bei 30, genau.
Wow, okay. Und Marcel und Jakob hören sich diese 30 Alben tatsächlich auch an und geben eine Einschätzung. Und das besprechen wir dann hier. Und die zwei Wochen dazwischen, genau, in dem Zeitpunkt dazwischen, in der Mitte sozusagen, gibt es dann noch eine andere Folge von uns. Wir behalten uns mal vor, falls irgendwas Bahnbrechendes passiert, wo wir unbedingt drüber sprechen möchten oder wir gerade das Interview geführt haben, das jetzt unbedingt in den Äther raus muss, zwischendurch auch nochmal was zu veröffentlichen. Mal schauen, wie wir damit so hinkommen. Das ist der Plan. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich habe es aber vergessen.
Dann kann ich was sagen, Pia. Und zwar, wer sich wundert, powermetal.de ist nicht nur eine Seite, die dem Power Metal frönt, sondern eine Seite, die seit, na, wie lange schon? 20 Jahren existiert und sämtliche Sparten der harten Gitarrenmusik abdeckt.
Genau, seit 2001 sind wir schon quasi online und decken, wie Jakob schon gesagt hat, alles ab, was irgendwie mit Gitarren zu tun hat.
Das hier ist Folge 0 übrigens, also unsere allererste Folge, in der wir nicht nur unseren Podcast ein bisschen vorstellen wollen und was wir vorhaben, so wie wir das gerade getan haben, sondern wir wollen natürlich auch uns selbst ein bisschen vorstellen, damit ihr da draußen wisst, wer wir eigentlich sind. Ich würde einfach mal anfangen. Ich bin Pia, das habe ich ja schon gesagt, und ich bin 2009, glaube ich, genau, zu powermetal.de gekommen, bin dann ziemlich lange weg gewesen und bin jetzt wieder hier, um diesen wunderbaren Podcast mit euch zu machen. Im richtigen Leben bin ich Redakteurin für eine Fachzeitschrift, die sich mit dem Thema Schädlingsbekämpfung beschäftigt. Also wenn ihr irgendwas über Ratten, Schaben, Bettwanzen oder Wespen wissen wollt, dann bin ich eure Ansprechpartnerin. Was mache ich sonst noch so? Ich mag Fußball. Mein Lieblingsfußballverein ist Werder Bremen. Ich mache auch gern Sport. Ich mache zum Beispiel Bujinkan, das ist eine Form der Martial Arts. Ja, und dann, damit ist meine Woche schon fast voll. Ach so, und ich zocke PlayStation 4 und Nintendo Switch. Das ist, glaube ich, so das Spannendste, was ich über mich erzählen kann. Deswegen würde ich das Wort jetzt weitergeben an Marcel.
Ja, vielen lieben Dank, Pia. Wie schon gesagt, ich heiße Marcel, ich komme aus Griffenbruch, tiefstes Rheinland, bin 32 Jahre alt und arbeite als Mediaberater in Köln. Die Firma, für die ich arbeite, stellt für Immobilienmakler virtuelle Immobilienrundgänge dar. Dementsprechend könnt ihr euch gut vorstellen, dass wir während Corona einen sehr großen Anlauf hatten. Was ich neben der Musik oder beziehungsweise neben dem Schreiben von Musik über Musik noch mache, ist mich sehr viel mit Freunden treffen. Auch meine Woche ist komplett ausgebucht. Donnerstags, Grüße gehen an dieser Stelle raus, treffe ich mich immer mit meinen Besten, wo wir dann einfach mal einen kompletten Abend lang zocken. Ansonsten montags und mittwochs steht seit einigen Wochen auch der Sport an. Und die Wochenenden gehören in der Regel dann meinen Liebsten, der Familie, meinen Freunden. Und 2010 bin ich dann zu powermetal.de gekommen, hatte also quasi im Juni mein 10-jähriges. Und freue mich auch sehr, dass dann Pia irgendwann vor knapp 4-5 Wochen dann auf mich zukam und meinte, Marcel, hast du nicht Bock, einen Podcast zu machen? Und jetzt sitzen wir hier und quatschen für euch über Musik. Ich darf leider aus rechtlichen Gründen nicht sagen, welchem Fußballverein mein Herz gehört. Das ist ja definitiv verboten. Und dementsprechend gebe ich auch mein Wort sehr gerne an Jakob weiter.
Danke, Marcel, das ist schön gesagt.
Gerne.
Ja, ich bin Jakob, fast 35, fast morgen, um genau zu sein.
Heute ist übrigens der 11. Oktober, also wenn das hier irgendwann mal zu hören sein wird, könnt ihr Jakob immer noch nachträglich gratulieren.
Ja. Oh ja, gerne. Was mache ich so? Ja, also hauptsächlich mache ich eigentlich Musik in meiner Freizeit. Dazu spiele ich Schlagzeug in 3 Bands. Diese sind Skythen, das ist Stoner, Sludge, irgendwas, Doom Metal, ziemlich wildes Zeug. Dann spiele ich noch in Soon, das ist so Dark Metal, und dann auch noch in Parity Boot, das nennen wir Industrial Metal, so ein bisschen Strapping Young Lad Style. Aber im Moment, dank Corona, findet da wenig statt. Ja, sonst habe ich einen kleinen Kampfdackel und mit dem gehe ich intensiv hier in Hamburg aus der Stadt, der ich komme, an der Elbe spazieren.
Wie heißt dein Kampfdackel?
Mein Kampfdackel heißt Doro. Allerdings muss ich sagen, jetzt nicht aus Tribut für Doro, nichts gegen Doro, beige. Die hieß schon so, die Kleine. Die kommt aus dem Tierschutz und hat schon auf den Namen gehört und darum dachten wir, ach, irgendwie passt es auch.
Okay, willst du weitermachen mit, wie bin ich zu powermetal.de gekommen?
Ach ja, also, wie bin ich zu powermetal.de gekommen? Ja, das war 2008 schon. Und zwar hat mich da der mittlerweile leider ehemalige Kollege Holger André, Leser von powermetal.de, werden ihn sehr gut kennen. Den habe ich ganz oft auf Konzerten in Hamburg gesehen, haben da auch miteinander geschnackt und dann hat er mich irgendwann mal angesprochen, Mensch, Jakob, hast du nicht mal Bock, irgendwie auf powermetal.de zu schreiben? Die Seite kannte ich natürlich dann auch schon und hat mich dann einfach mal beworben. Und dann hat es aber elendig lange gedauert, bis mal die Willkommensmail von Peter Kubasch, unserem Chefredakteur, kam. Aber ja, seitdem bin ich dabei und auch im Soundcheck und habe auch eine lange Zeit den Versand gemacht. Also für alle, die sich fragen, die Musik, die bei powermetal.de ankommt, die habe ich dann verteilt. Mittlerweile macht das der gute Kollege Marius.
Vielleicht sollten wir mal eine ganze Folge drüber machen, wie wir arbeiten bei powermetal.de.
Das ist wirklich eine gute Idee, ja.
Marcel, wie bist du zu powermetal.de gekommen?
Also wie gesagt, seit 2010 bin ich jetzt dabei. Ich hatte aber auch schon einige Jahre zuvor powermetal.de als Startseite auf meinem Browser. Und das war im Frühjahr 2010. Da gab es in der Oberhausener Turbinenhalle ein klitzekleines Eintagesfestival namens Ruhrpott Metal Meeting. Unter anderem haben da gespielt Savage Grace, Exciter, Flotsam and Jetsam, großartig. Und da rannten überall Redakteure rum. Überall Fotografen, anscheinend dann auch örtlich bedingt vom Rockart-Magazin. Und ich habe mir eigentlich gedacht, das kannst du auch. Das, was die machen, da hast du Bock drauf. Und da ich damals dachte, dass unser Chefredakteur Peter sehr, sehr viel oder sehr beschäftigt ist und sehr wenig Zeit hat, habe ich dann eben Rüdiger als Co-Chefredakteur angesprochen mit sehr geehrter Herr Steele, mein Name ist Marcel Rapp und so weiter und so fort. Also richtig förmliche Bewerbung. Und im Endeffekt kam dann ein paar Stunden später ein sehr, sehr freundliches und zuvorkommendes Moin Marcel, also jetzt erstmal Butter bei der Fische. Wir werden uns alle duzen, ich bin der Rüdiger, alles wunderbar, wir sind Kollegen. Und er bat mich dann auch 3 Proberezensionen der Redaktion dann eben zu schicken. Und ein paar Tage später kam dann auch die berühmt-berüchtigte Willkommensmail dann von Peter. Und wo Jakob das vorhin erwähnt hat, muss ich nochmal dran zurückdenken, dass ich anfangs all meine Rezensionen wirklich ausgedruckt und archiviert habe. Das habe ich dann aber auch irgendwann gelassen, nachdem die Tintenpreise komplett explodierten. Und ich habe vor einigen Wochen dann auch nochmal einen Ordner gefunden. Das war der erste Ordner, den ich angelegt habe, mit auch der ausgedruckten E-Mail-Adresse. Mit der ausgedruckten E-Mail dann von Peter, mit dem Willkommensgruß. Und ja, das war schon schön, das all nach all den Jahren dann nochmal zu hören.
Wie viele Ordner hast du?
Ich hatte 5 bis 2012, glaube ich. Und dann habe ich aufgehört. Es war dann doch ein bisschen zu viel.
Okay.
Liebe Pia, wie bist du denn zu Power Metal DE gekommen?
Also ich habe Journalistik studiert, fange ich mal so rum an. Und wir mussten nach dem ersten Semester eine Meldung, einen Bericht und eine Rezension, glaube ich, schreiben für oder ein völlig freies Stück über irgendwas. Und ich habe das geschrieben über das neue Album von Amon Amarth. Also das war damals Twilight of the Thunder God, glaube ich. Und das habe ich dann einfach mal so, wie es war, genommen und auch an Peter geschickt und gesagt, hier, das kann ich, das mache ich, das bin ich. Könnt ihr noch wen gebrauchen? Und dann wurde ich ziemlich schnell angenommen und habe seitdem auch ziemlich viele Rezensionen gemacht, viele Konzertberichte. In Hamburg ist ja immer viel los gewesen. Irgendwann wurde ich dann abgeworben von Metal 4. Das ist mal ein Magazin gewesen mit der Ausrichtung, die lokalen Bands ein bisschen mehr zu fördern. Also es gab das Muttermagazin Metal 4 und dann gab es für verschiedene Städte, also zum Beispiel Hamburg, Bremen, Ruhrpott, Leipzig, gab es dann die Magazine Metal 4 Hamburg in meinem Fall. Da bin ich dann aber irgendwann weggegangen, weil ich mit einer Freundin, die ich darüber kennengelernt habe, ein Online-Magazin auf Englisch gegründet habe für die Metal Female Voices Community. Das Magazin gibt es auch immer noch. Wir machen jetzt hauptsächlich Podcasts. Wer sich das anschauen will, metal-and-highheels.com. Während ich das sage, fällt mir auf, ich podcaste sehr viel auf Englisch. Deswegen kann es mir gut passieren, dass ich jetzt ins Englische abdrifte, während ich über Bands spreche. Ich hoffe, das passiert mir nicht allzu häufig.
It's okay.
Aber falls es passiert, that's why. Meine Lieblingsbands, damit mache ich mal weiter. Es ist für mich sehr schwierig, die eine Lieblingsband zu benennen. Also ich war lange großer Fan von Nightwish, dann war ich lange großer Fan von Children of Bodom, irgendwann wechselte das dann zu Gojira. Und inzwischen höre ich aber komplett andere Musik. Also ich höre sehr viel Metalcore, noch ziemlich wenig Death Metal. Und da gibt es ganz viele Bands, die ich gerne immer mal wieder höre und auch so phasenweise. Zum Beispiel höre ich ziemlich viel We Came as Romans. Ich höre aber auch ziemlich viel Eskimo Callboy, wobei das eher so eine Spaß- und Partyband ist. Also bei We Came as Romans finde ich auch die Texte sehr ansprechend. Und für so eine Band, dass ich sie als meine Lieblingsband bezeichnen würde, muss das irgendwie so ein Gesamtpaket sein. Ich finde nach wie vor Gojira großartig, aber ich bin da inzwischen zu weit weg von, als dass ich sagen würde, das ist so wirklich meine Lieblingsband. Aber im Großen und Ganzen ist das so das Spektrum, in dem sich das bewegt. Ich habe vor kurzem eine ganz großartige Band gefunden, die aus Finnland kommt. Die nennt sich One Morning Left und die machen Metalcore auch mit ein bisschen Eurodance-Einflüssen, sage ich jetzt mal. Und die mischen also wirklich konsequent auch diesen typisch finnischen Gitarrensound mit Breakdowns und so weiter. Also das ist so eine Mischung, wo ich sagen muss, das spiegelt eigentlich ganz gut meinen Gesamtmusikgeschmack wider. Ich höre diese Band aber noch nicht sehr lange. Ich habe sie erst vor kurzem entdeckt, deswegen wäre es ein bisschen früh zu sagen, dass das meine Lieblingsband ist. Insofern lasse ich das mal unbefriedigend offen und gebe die Frage weiter an Jakob.
Danke. Ja, also Lieblingsband oder Bands, das geht mir ganz ähnlich, dass es mir schwerfällt, zu sagen, das ist meine Lieblingsband. Also angefangen hat das auch mal ja mit Metallica, schon wirklich auch so Mitte der 90er mit Load, Reload, so durch meinen Bruder noch, der mir es mal gezeigt hat. Dann ging das weiter mit natürlich The Offspring oder Silverchair und dann ging es aber weiter mit Slipknot und dann wurde es anders mit Dream Theater. Das war ein ganz großer Einfluss dann und mittlerweile ist das irgendwie so eine Mischung aus allem, wobei es schon relativ, ja, bei mir klar in Richtung geht so schon eher so Prog Metal, Technical Metal, auch gerne Technical Death Metal, bisschen Deathcore kann auch mal sein. Zum Beispiel großartig im Deathcore finde ich da Humanity's Last Breath heißen die. Absolut brachiale Band, heftig. Dann finde ich richtig geil. Between the Baron and Me, das ist so die Spannung zwischen, oder die Spannweite zwischen Prog und, ja, einige sagen ein bisschen chorig, aber finde ich eigentlich gar nicht so. Aber auf jeden Fall ist es so sehr Extreme Prog. Wer sie kennt, weiß warum. 15-Minuten-Songs, alle möglichen Einflüsse werden gemischt. Da muss natürlich noch Gent genannt werden. Ja, jetzt schlagen viele die Hände über den Kopf zusammen. Meine Güte, das ist doch gar kein Genre. Kann man natürlich anführen, aber dieser, ja, es ist eher halt eine Gitarrentechnik oder ein Gitarrensound, der halt als Djent beschrieben wird. Angefangen hat das angeblich mal mit Sugars Fredrik Svordendal, dann hat das Misha Mansour von Periphery noch weitergeführt, aber so ganz genau kann man das gar nicht mehr zurückverfolgen, wie dieser Begriff eigentlich in die Welt kam. Auf jeden Fall bedienen sich viele Bands einfach diesem Sound und den achtseitigen Gitarren und der Gitarrentechnik, dem Palm-Muting, und man weiß sofort, was damit gemeint ist, und das macht einfach irre Spaß, das als, auch als Schlagzeuger oder vor allem als Schlagzeuger, weil es einfach sehr rhythmusfixiert ist. Ja, da gibt es viele tolle Alben neben Meshuggah und Periphery, auch Tesseract zum Beispiel sind da großartig drin. Die sind da auch noch sehr sphärisch dabei, haben einen ganz tollen Sänger, den Daniel Tompkins. Ja, macht einfach ganz viel Spaß, das zu entdecken, obwohl der in letzter Zeit auch wirklich viel wieder eingeschlafen ist. So 2011, 12, 13 ist das richtig explodiert, und mittlerweile gibt es so nur noch ein paar große Zugpferde, die da noch aktiv sind, wie Periphery halt, wie gesagt, oder Tesseract. Meshuggah natürlich immer noch. Dann gucke ich mal auf mein CD-Regal, was würde ich noch gerne.
Du hast ein CD-Regal?
Ja, ich habe ein CD-Regal, ja, stell dir vor. Ich kaufe noch CDs, zwar wirklich sehr ausgesucht nur noch. Also ich komme nicht mal auf 20 CDs im Jahr, ich weiß, leider, aber ich kaufe mir wirklich CDs noch. Ja, was höre ich noch gerne? Slipknot höre ich immer noch gerne. Dream Theater leider nicht mehr so gerne. Metallica höre ich auch noch ganz gerne. S&M2 kam ja gerade raus, hat mir echt auch gefallen. Ja, dann höre ich noch eine Band, die heißt Hypnose mit einem 5 statt einem S sehr gerne. Und generell Bands, die auf dem Festival Euroblast in Köln spielen. Das ist so ein, ja, Progressive Metal Festival, kann man sagen. Die aber eher so Meshuggah als Vorbild sieht und nicht Dream Theater, um es ganz platt zu sagen. Meshuggah ist natürlich auch großartig. Und Gojira, muss ich sagen, Pia, wusste ich gar nicht, dass die dir auch so gefallen. Die entdecke ich jetzt immer mehr. Also war natürlich immer ein Begriff, aber ich habe mir jetzt gerade mal hier From Mars to Sirius geholt. Das ist ja wohl richtig geil, das Album.
Ja, das ist der Hammer.
Hammer. Ja. Genau. So sieht's aus. Marcel, wie ist es bei dir?
Vielen Dank, Jakob. Ja, also S&M hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Definitiv besser als der erste Teil. Und Pia, mit dem Stichwort Eurodance hattest du mich auf jeden Fall. Meine Lieblingsbands, klar, die haben in den letzten Jahren immer mal wieder geschwankt. Aber um das mal dingfest zu machen, habe ich mal eigentlich meine All-Time-Favorite-Six rausgesucht. Wir sprechen da klar von Slayer, eine Band, die mich unheimlich beeinflusst hat. Motorhead, ganz klar. Halloween als meine erste Power-Metal-Band quasi, und eine Band, die ich in den letzten 6-7 Jahren nicht nur kennen, sondern lieben gelernt habe, namens Bathory. Rest in Peace, Quarton. Und dazu gesellen sich auch nochmal zwei Bands, die mich auch in den letzten Jahren unheimlich begleitet haben. Unter anderem die großartigen The Night Flood Orchestra. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Björn das mit der Zeit hinbekommt. Er singt ja auch parallel noch bei Soulwork, aber das war es mit The Night Flood Orchestra, mit diesem unheimlich geilen Stadionrock auf die Beine stellt. Es gab mir vor einigen Jahren ein absolutes Aha-Erlebnis und ich kam auch seitdem nicht mehr von denen los. Wenn ich mich allerdings für eine einzige Band wirklich entscheiden müsste, die mich und meinen Musikgeschmack wirklich geprägt hat, dann waren es die Hamburger von Storm Warrior. Ich komme auch gleich noch gerne mal auf Northern Rage zu sprechen, das zweite Album von denen, und in den letzten wirklich 10-12 Jahren war das die einzige Band, die ich eigentlich immer als Lieblingsband nennen konnte. Genau. So viel zum Thema Lieblingsbands. Natürlich gibt's dann auch noch favorisierte Musikrichtungen. Bei mir sind's, wie man an den Bands schon hört, eher der klassische Stuff, wie ganz klassisch Heavy Metal, US Metal, auch natürlich im Sinne unserer Seite, unseres Namens, auch Power Metal, ob es jetzt europäischer oder amerikanischer Abstammung ist. Und auch eine sehr, sehr liebgewonnene Musikrichtung ist der Speed und Thrash Metal. und generell auch Bands, die in den 90er Jahren groß wurden, wie Faith No More oder Fear Factory, die ich auch nach wie vor sehr gerne höre, die quasi mir von meinem Onkel gegeben wurden, ans Herz gelegt wurden und die auch in den letzten Jahren, ja, immer mal wieder zu meinen favorisierten Bands dann eben zählten. Ja. Jakob, wie sieht es denn bei deiner favorisierten Musikrichtung aus?
Ja, also ein bisschen habe ich ja schon gesagt, Progressive Metal, aber eher modernere Ausrichtung, also eher, ja, wie soll ich sagen, Bands, die nach Meshuggah kamen, als Bands, die nach Dream Theater kamen. Wobei es anfangs wirklich Dream Theater eine der Hauptbands für mich war. Aber ich muss sagen, seitdem Mike Portnoy rausgegangen ist, ist die nicht mehr so interessant für mich leider. Aber ja, also Progressive Metal auf jeden Fall oder Modern Progressive Metal, wenn man das so nennen will. Bisschen Death Metal auch noch, Thrash Metal auch noch ein bisschen, Symphonic Metal eigentlich nur im Form von Rhapsody of Fire, die alten. Oder Turilli Leonis, Rhapsody, wie sie jetzt ja heißen. Ja, so sieht's aus. Pia, wie ist bei dir?
Ich finde super spannend, dass wir so komplett unterschiedliche Musikrichtungen intensiver hören, sage ich jetzt mal.
In der Tat.
Also bei mir kommt alles gut an, was, ich sage jetzt mal so, dieses Bindeglied zwischen Death Metal und Metalcore ist. Und alles Weitere streckt sich so darüber hinaus. Also es gibt auch ein paar Thrash-Metal-Bands, die ich mag. Ganz am Anfang, habe ich ja gesagt, habe ich Nightwish gehört. Was so in die Richtung geht, kann ich mir auch ganz gut anhören. Also ich drücke es nicht sofort weg. Ja, es gibt, also mir würde spontan keine klassische Hardcore-Band einfallen, die ich mag. Aber da gehe ich dann doch eher in Richtung klassischer Metalcore, ein bisschen weiter weg vom Death-Metal. Das ist im Prinzip so mein kleines Spektrum, das ich so höre, aber ich bin recht offen. Also wenn irgendeine Band eine schöne Gitarre hat oder das Schlagzeug mir gefällt oder so, dann kann ich das auch gut mal mit einstreuen. Es gibt aber auch Musik, die ich mir so gar nicht anhören kann und die ich immediately wegschalte. Und ganz vorne mit dabei, wenn ich mich im Metal-Spektrum bewege, ist alles, was Pagan-Metal, Folk-Metal ist, also man kann so sagen, alles, was Flöte oder Dudelsack hat oder so, Akkordeon, keine Ahnung, das muss alles weg. Ich hasse Akustikgitarren, Akustikgitarren gehören verbrannt. So Power-Metal, True-Metal würde ich jetzt nicht unbedingt gleich wegschalten, aber das ist auch sowas, womit ich eher weniger anfangen kann. Und außerhalb des Metal, ich kann Schlager absolut nicht leiden.
Und schon haben wir die Hälfte unserer Zuhörer verbannt.
Oh. Ja, haters gonna hate. Wie sieht's bei dir aus, Marcel?
Innerhalb des Metals kann ich nicht sonderlich viel mit Deathcore und Nu Metal anfangen. Allerdings habe ich auch in den letzten Monaten so ein bisschen den Metalcore für mich kennengelernt. Aber was heißt kennengelernt? Aber es gibt so ein paar Bands, wo ich sage, alles klar, die kannst du dir auf jeden Fall auch mal auf Dauer geben. Das ist also weniger ein Problem. Außerhalb unserer Sparte kann ich mit den ganzen Chartscover nichts anfangen. Also wir sprechen hier von DJs, die Songs, die wirklich gute Songs, Originalsongs aus den 80er, 90ern oder den Nullerjahren genommen haben, durch den Fleischwolf gedreht haben, da einen anderen Beat hinterlegt haben und damit irgendwie an die Pole Position der Charts gelangt sind. Das stößt bei mir auf absolutes Unverständnis. Und darüber hinaus kann ich auch recht wenig mit Hip-Hop anfangen, außer Exhibit. Ich finde ihn von der Person her unfassbar cool. Ah ja, ansonsten stehe ich eigentlich sämtlichen Musikrichtungen recht offen gegenüber und aufgrund meines Hobbys, der Schützenverein, ist auch Schlager irgendwann bei einem entsprechenden Pegel doch zu ertragen.
Ich mag Wolfgang Petri, alles andere geht gar nicht.
Dann muss ich dir wohl noch ein paar Songs zeigen, die ähnlich geil sind. Genau, Jakob, wie sieht's denn bei dir dahingehend aus?
Ja, also ich will eigentlich schon sagen, dass es, glaube ich, in jeder Musikrichtung gute Musik gibt. Habe ich jetzt noch nicht in jeder Sparte gehört, aber ich finde den Gedanken eigentlich ganz gut. Also ich sag mal, im Metal kann ich wenig anfangen, ich sag mal, mit so traditionelleren Bands. Ja, also ich sag mal, so Iron Maiden höre ich noch mal ganz gerne. Oder meinetwegen, Metallica ist im Prinzip auch eine traditionelle Band. Aber wenn es jetzt so darum geht, dass die so rumquietschen und dann auch noch schlecht produziert ist, so was bei uns bei powermetal.de unter dem Begriff Couch-Metal fällt, das sind so Sachen, das verstehe ich nicht so richtig, warum man das abfeiert. Außerhalb des Metal höre ich wenig, ehrlich gesagt. Ja, Schlager ist natürlich auch so was, wo ich eher wegrenne. Vieles, was im Radio läuft, ist einfach schrecklich. Marcel, hast du total recht. Ich höre im Radio Songs, wo ich denke, was ist das für eine schreckliche Version?
Das kennst du doch irgendwie.
Ja, das ist einfach ein schrecklicher Beat unterlegt und dann gelangt das in die Pole Position. Denke ich auch, Alter, wie billig ist das denn? Generell fällt mir einfach auf, dass so im Radio einfach die Leute irgendwie nicht mehr singen können, viel Auto getuned wird und das einfach alles gleich klingt irgendwie. Finde ich irgendwie ganz schrecklich. Ja, also darum Radio aus.
Das führt auch dazu, dass meine Lieblingsmusik außerhalb des Metal Eurodance ist. Ich sehe Marcel erneut jubeln. Und dann immer. Hört es im Großen und Ganzen auch schon auf.
Ja, ich bin auch dabei. Also wenn Eurodance im Radio läuft, ja, das schalte ich wirklich nicht weg. Also Scooter war auch eine meiner ersten Bands als Kind, so als Zehnjähriger, die ich echt geil fand. Und ich war mittlerweile sogar auf einem Konzert von Scooter, ja, 2014. Und das war echt geil. Also da muss ich sagen, wer mal ein geiles Konzert sehen will, Scooter feiert echt da, die feuern echt alles ab.
Sauber. Ich sehe schon Sonderfolge über Eurodance.
Definitiv.
Ja, bitte.
Wie kam ich zum Metal? Passt ja dann ganz gut. Ich dock da einfach mal an. Ich habe eben schon diese frühkindliche Prägung gehabt von Musik mit ein bisschen mehr Gitarren und die ein bisschen rockiger ist. Bin dann durch einen Freund zu einer Punk-Rock-Band gekommen, die sich The Wohlstandskinder nannte. Die habe ich rauf und runter gehört und bin so ein bisschen im Punk-Rock geblieben, bis derselbe Freund mir dann Nightwish mal zuschickte, vorschlug. Das ist schon relativ lange her, das ist glaube ich 2004 gewesen oder noch früher, 2002, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das damals noch nicht so, dass man bei YouTube alles Mögliche gefunden hat, sondern man ging ins Internet mit einem 56K-Modem, das knirschte und eben nur diese 56K übertrug und nicht wie heute mehrere Megabyte. Und deswegen habe ich wenige Lieder gehabt, ich habe wenige Videos gehabt. Wenn ich dann so nach ein paar Songs festgestellt habe, dass mir die Band gut gefällt, habe ich mir tatsächlich ziemlich schnell eine CD gekauft. Das habe ich auch mit Children of Bodom dann so gemacht und mit Stratovarius und mit Sonata Arctica. Also wenn man die Bands kennt, merkt man schon, die kommen alle aus Finnland. Also ich habe in meiner Anfangsphase nur finnischen Metal gehört.
Ja.
Ich finde auch, dass die alle einen sehr ähnlichen Gitarrensound haben. Also so dieser typische finnische Gitarrensound, den hört man einfach raus und den hört man auch bei One Morning Left extrem raus. Vielleicht finde ich sie deswegen so gut. Ich übergebe an Jakob.
Wie kam ich zu Metal? Ja, ich will fast eher sagen, dass der Metal zu mir kam.
Oh, das ist deep.
Ja, das ist deep. Ja, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich als Kind eher so Scooter abgefeiert habe und DJ Bobo und so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit 10 Jahren Schlagzeug zu spielen. Und dann habe ich auf einmal durch meinen Bruder Metallica gehört. Ich weiß auch noch, welcher Song das war, und zwar Devil's Dance. Das war damals, kam Reload gerade neu raus. Und da habe ich dann, waren meine Ohren wie weggeblasen. Ich dachte, Alter, das Schlagzeug hört man ja so geil. Was ist das denn Heftiges? Ja, und so wurde ich dann dem Metal verfallen, sag ich mal. Also eigentlich wirklich über das Schlagzeug. Und ich finde, im Metal ist das Schlagzeug ja auch wirklich eine der Hauptinstrumente oder sehr wichtiges Instrument einfach. Ne?
Du kamst also durch Lars Ulrich zum Metal.
Also tatsächlich ist Lars Ulrich einer meiner großen Vorbilder, muss ich schon sagen. Ja, ja, so kam es. Also im Prinzip über das Schlagzeugspielen dann zum Metal. Ja. Und Marcel, wie war es bei dir? Vom Akkordeon spielen zum Metal?
Absolut. Absolut. Nee, durch die Akustikgitarre natürlich. Im Prinzip gab es drei große Einflüsse. Zum einen mein Vater, der schon damals Bands wie AC/DC, Deep Purple, Uriah Heep oder Led Zeppelin im Auto laufen ließ. Zum zweiten beispielsweise auch mein damals bester Freund, mein auch heute noch ältester Freund, dessen große Schwester großer Ärzte-Fan war. Und dementsprechend waren dann damals Alben wie Planet Punk, 13 oder Runter mit den Spendierhosen, haben Christian, schöne Grüße an dieser Stelle, auch rauf und runter gehört. Und klar, man kommt dann auch so ein bisschen mit dem Instrument Gitarre in Verbindung. Aber der größte Einfluss, den gab es wirklich durch meinen Onkel. Lustiger Fun Fact, ich habe damals als wirklich kleiner Junge, als 5- oder 6-Jähriger, gab es diese Schlümpfe-Musik.
Ja, erste, voll ja, gut.
Erste oh Gott, CD, Gott, Techno ist cool, wo oh. dann aber auch die ganzen Duodance-Sachen gecovert wurden. Großartig. Und meinem Onkel wurde das irgendwann zu viel. Und wie gesagt, er hat damals Bands gehört wie Faith No More, Metallica, Fear Factory, aber auch Sepultura und Soulfly. Und ihm wurde das dann irgendwann zu bunt, hat dann relativ schnippig dann das Black Album von Metallica mir gebrannt. Und dann habe ich da reingehört, ging damals an mir eher spurlos vorbei, hab's dann aber durch Metallica Saint Anger, wo sie dann wieder auf meiner Bildfläche erschienen, nochmal gehört. Und so kam ich dann durch drei verschiedene Einflüsse dann eben zum zur Gitarrenmusik, sage ich mal. Ich habe damals dann eben auch als 11-, 12-, 13-Jähriger auch diesen typischen Nuller-Punkrock gehört, wie Offspring, Sum 41, Alien Ant Farm, großartig, und aber auch beispielsweise Puddle of Mud, Stained. Also das waren so alles Bands, die damals auch ganz gerne mal einen Videoslot auf MTV oder Viva hatten. TV-Sender, die auch damals natürlich bei mir rauf und runter liefen, auch gerne den kompletten Tag über. Und so hat man natürlich dann einfach Musik mal mitbekommen, die auch außerhalb der üblichen Top 5 der Charts irgendwie vertreten waren. Und so hat sich dann mein Musikgeschmack dann eben geprägt.
Was war dein bestes Konzerterlebnis?
Mein bestes Konzerterlebnis war auch in der Tat mein erstes Konzerterlebnis. Also ich habe mir natürlich auch im Vorfeld mal Gedanken gemacht, aber bis heute war der mein allererstes größeres Konzert in der Düsseldorfer Philipshalle damals mein schönstes Konzert. Das war 2004, das war die A Crow Left of the Murder Tour von Incubus, die Alternative Rocker. Und ich muss sagen, es war mein erstes und wirklich bislang bestes Konzert, weil die Band einfach Songs gespielt hat, die wie im Studio aufgenommen klangen, allerdings um einiges besser. Also das hat mich von, das flasht mich auch heute noch, das Konzert von damals. Allerdings gab es dann auch in den weiteren Jahren, also in den letzten 16 Jahren seitdem, auch Konzerte, die immer noch in bleibender Erinnerungen waren. Beispielsweise The Nightfight Orchestra im Dezember 2018 in der Matrix in Bochum. Es wurde von vorn bis hinten nur getanzt und gefeiert. Es herrschte so eine unfassbar ausgelassene Stimmung. Zudem 2007 Wacken Open Air, da stand ich 3 Stunden vor der Partystage, um eine kleine Band namens Storm Warrior zu sehen, mit Kai Hansen als Gast. Das heißt, das Konzert, das wurde zweigeteilt. In der ersten Hälfte gab es dann ursprüngliche Storm Warrior Songs, und als dann nach 3 Stunden das Intro von dem Northern Rage Album aufkam, ich hatte noch nie in meinem Leben so eine dicke Gänsepelle wie in diesem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ab dem zweiten Konzertabschnitt kam dann eben Kai Hansen auf die Bühne, und zusammen mit Storm Warrior wurden dann Songs von der Walls of Jericho gespielt. Also es war von vorn bis hinten ein super, super tolles Konzert. Und das letzte Konzert, was ich auch als mit einer meiner besten Konzerterlebnisse zählen möchte, war tatsächlich Kiss im letzten Jahr in Essen. Das komplette Stadion hat mitgesummt. Ich war da auch mit einem sehr, sehr guten Kollegen von mir. Tatsächlich habe ich auch zu Weihnachten meiner Mutter das Konzert, also eine Konzertkarte geschenkt. Also hat sie sich auch sehr gefreut. Und wie schon gesagt, die alten Herren, die haben 2, 2,5 Stunden komplett durchgezockt. Das war ein total tolles Konzert. Kein einziger Hit wurde vergessen. Es gab sehr viele Show-Acts. Es wurde Blut gespuckt, es wurde Feuer gespuckt. Paul Stanley wurde dann quasi in die Mitte des Publikums auf ein kleines Podest gehoben und hat da weitergespielt. Also es wurde für das Geld, was man für das Konzert bezahlt hat, wurde sehr, sehr viel geboten. Genau. Mein lieber Jakob, was war denn dein bestes Konzerterlebnis?
Ich habe gerade schon gegrübelt. Also Eines der wichtigsten war wahrscheinlich, ja, also ich sag mal, mein erstes, was ich so richtig aktiv miterlebt habe oder auch eine Karte gekauft habe, war 99 für The Offspring. Da war die Amerikaner-Tour. Stark. Das war natürlich richtig geil. Ja, und dann ging es weiter. 2002 war mein erstes Wacken. Das war auch echt prägend. Da war ich gerade noch keine 16. Das war echt richtig krass.
Hast du ein bestes Konzerterlebnis als Musiker?
Ich auf der Bühne stehend?
Sitzend, ja. Sitzend.
So, mal ganz spontan überlege, so mit meiner ersten Band, One Soul, die gibt es jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Grüße an die Jungs. Ich will auch mal grüßen.
Ich habe euch live gesehen.
Ja, du hast es sogar live gesehen, mal mit der auf jeden Fall, weil es einfach auch die Jugendtage so waren. Da gab es in den Hamburger Clubs ein paar richtig geile Sachen. Also später dann auch noch hier mit der Band Zoon auf dem Rathausmarkt war auch richtig gut. Oder auf dem Euroblast habe ich mit Zoon auch gespielt auf meinem Lieblingsfestival. Das war auch echt toll. Ja, wie ist das bei Pia?
Wenn Euroblast dein Lieblingswort dieser Podcast-Folge ist, dann ist es bei mir wahrscheinlich Gojira.
Die habe ich noch nicht live gesehen. Ich ärgere mich da so. Was? Die müssen übrigens auch mal auf dem Euroblast spielen. Oh. Weil das einfach eine prägende Band im modernen Metal-Sektor ist. Ne? Mm,
total. Ja. Also mein bestes Konzerterlebnis mit Gojira war entweder 2010 oder 2011 auf dem Wacken Open Air. Da haben die auf der Wet Stage gespielt, während parallel auf der Main Stage, Trommelwirbel, Iron Maiden gespielt haben. Das heißt, wir waren ungefähr 50 Leute, die sich Gojira angeguckt haben, und es waren 50 diehard Gojira-Fans. Und es war einfach so krass, weil diese Stimmung so geil war, weil du wirklich wusstest, okay, alle, die hier sind, wollen absolut hier sein. Und es waren viele dabei, die haben wirklich geweint und so. Also es war der Hammer. Es sind alle richtig abgegangen. Die Band ist richtig abgegangen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht Iron Maiden selber gerne gesehen hätten und sich jetzt ärgern, dass sie spielen. Aber die hatten so eine aggressive Energie, die sich auf alle übertragen hat. Und alle haben mitgemacht. Also keiner stand irgendwo in der Ecke und hat mit dem Fuß gewippt, sondern entweder war man im Pit oder hart am Headbang. Und es war einfach nur wunderschön.
Mhm, geil.
Das klingt sehr gut.
Das leitet auch perfekt über zum nächsten Punkt. Wie würde ich meine All-Star-Band besetzen, wenn ich aus allen MusikerInnen des Metal-Genres und darüber hinaus wählen dürfte? Ich würde nämlich Mario Duplantier von Gojira ans Schlagzeug setzen, weil er ein absolut genialer Drummer ist.
Yeah.
Yes. Diese Wahl fiel mir sehr, sehr leicht. Bei den anderen ist es ein bisschen schwieriger, bei den anderen Instrumenten. Also ich bin jetzt klassisch davon ausgegangen, Schlagzeug, Bass, zweimal Gitarre und dann eben die Vocals. Auf jeden Fall habe ich lange auf der Position Bass rumüberlegt und bin schlussendlich dazu gekommen, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Denn ich würde an meine Bassposition auf jeden Fall Lauri Porra von Stratovarius stellen.
Oh, sehr gut, ja.
Mhm, der ist so für mich ein Vollblutbassist. Er spielt halt bei Stratovarius sehr gut Bass. Er hat aber auch seine eigene Band, die so ein bisschen atmosphärischer ist. Sehr, sehr schwierig war auch Rhythmusgitarre, denn wer hört die Rhythmusgitarre? Also ich tue mich an dem Punkt sehr schwer, wenn nicht gerade eine Leadgitarre ein Solo spielt, da großartig die Unterschiede rauszuhören. Habe mich deswegen drauf besonnen, bei wem ich absolut weiß, dass es ein Rhythmusgitarrist ist, und das ist Rope Latvala von Ex-Children of Bodom. Er hat auch in anderen Bands gespielt, Synergy fällt mir da noch ein, und ich finde, dass er da immer einen ziemlich guten Job gemacht hat. Leadgitar fiel mir unglaublich leicht. Das ist JB Brubaker von August Burns Red. Wenn man sich in diese Band mal reinhört, dann wird diese Gitarrensoli lieben. Also sie sind absolut genial. Sie sind wunderschön, sie passen irgendwie immer zum Rest, heben sich aber auch unglaublich ab. Gesang ist mir auch ziemlich leicht gefallen, denn an meine Gesangsposition kann ich niemand anderen setzen als Michael Stanne von Dark Tranquillity, der aus meiner Sicht most underrated Vocalist of the Universe. Ich liebe sowohl seine trockenen und vielleicht auch ein bisschen monotonen Screams. Und er hat auch eine verdammt schöne und ziemlich tiefe Singstimme, wenn er eben Clean Vocals singt. Und er ist auch, also er macht eine gute Show. Er bindet das Publikum super ein. Er interagiert sehr gut mit dem Publikum. So wie man es sich von einem Fronter eben wünscht. Das wäre so meine Idealbesetzung. Marcel, wer ist denn deine Idealbesetzung, wenn du wählen könntest?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich bin bei der ganz, ganz klassischen Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeugbesetzung und habe mir quasi dann für jedes Instrument mal meine 5 rausgepickt. Und wenn ich mich dann entscheiden müsste, wäre es am Schlagzeug tatsächlich Igor Cavalera von ehemals Sepultura. Das, was er auf dem Arise oder Chaos AD Album eingespielt hat, das ist grandios. In die engere Auswahl kamen aber auch noch Dave Lombardo, Gene Hoagland, klar. Aber auch überraschenderweise Ingo Schwichtenberg von Halloween, der 93 leider verstorben ist. Also in meine engere Auswahl kamen dann auch bereits verstorbene Musiker und auch ein Drummer, den ich sehr geschätzt habe oder sehr schätze, ist Mike Borden, der damals bei Faith No More oder auch bei Ozzy's Solo-Band dann eben am Schlagzeug saß. Am Bass würde ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer tun. Klar, Cliff Burton muss genannt werden. Mich hätte es sehr interessiert, was aus Metallica im weiteren Verlauf geworden wäre. Auch in die engere Auswahl kam Geezer Butler von Black Sabbath, Ian Hill von Judas Priest, für mich der treibende Motor. Und eine für mich sehr, sehr angenehme Interviewperson, ein Interviewpartner war Frank Bello von Anthrax. Wenn ich mich dann aber entscheiden müsste, wäre es dann doch nicht Frank Bello, sondern Dee Verney, die mit Abstand coolste Sau von Overkill. An der Gitarre habe ich mich natürlich auch sehr, sehr schwer getan. Da fielen dann auch mit Jeff Hanneman und Dimebag Darrell auch 2 leider bereits verstorbene Gitarristen darunter. In die engere Auswahl kam natürlich auch Gary Holt von Exodus, genauso wie Devin Townsend.
Den nennt Jakob bestimmt auch gleich noch.
Ich denke auch. Und es kam auch John Schaffer in die engere Auswahl, weil Iced Earth auch eine Band war, die mich sehr geprägt hat. Aber ich würde tatsächlich, weil er eben so facettenreich ist, würde ich Devin Townsend an die Gitarre setzen. Der Gesang war auch schwierig. Natürlich muss man eigentlich Rob Halford von Priest nennen. Man müsste auch John Bush von Armored Saint bzw. ehemals Anthrax nennen. Wenn es um reinen Thrash Metal geht, würde ich Mark Ozegueda von Death Angel in meine Band nehmen. Ein Sänger, den ich auch sehr schätze, ist überraschenderweise Herbie Langhans von jetzt Firewind, der damals bei Sinbreed gesungen hat. Ein sehr, sehr charismatischer und sehr ausdrucksstarker Sänger. Ich würde mich aber tatsächlich beim Gesang für den Ripper entscheiden, für Tim Owens. Und gebe im Zuge dessen sehr, sehr gerne mal die Frage an Jakob weiter. Jakob, wie sieht deine All-Star-Band aus?
Meine All-Star-Band hat natürlich nicht nur einen Schlagzeuger, sondern hat 3 Schlagzeuger. Nein, mich selbst nicht. Soweit geht das Ego dann doch noch nicht. Aber also ich finde Blake Richardson von Between the Brit and Me einfach super. Der kann jedes Genre irgendwie bedienen, spielt einfach, jeder Schlag ist einfach irgendwie sitzt, finde ich. Dann Flo Monnier von Cryptopsy, Death Metal meets Jazz, großartig. Thomas Hake von Meshuggah, einfach geil, was der da an gegensätzlichen Rhythmen spielt. Dann, wenn ich Tote auswählen könnte, wäre es Cliff Burton am Bass von ehemals Metallica, wie Marcel auch schon gesagt hat. Steve Harris von Iron Maiden ist einfach einer, finde ich, der Bassisten, die man sofort wieder erkennt. Der spielt Akkorde, er spielt eigene Melodien, eigene Linien, die trotzdem gut passen. Den würde ich, glaube ich, auch mal richtig gerne hören in einer All-Star-Band. Ja, eine Gitarre würde ich vielleicht wirklich eine Rhythmusgitarre James Hetfield nehmen. Auch wenn das irgendwie ein altes Thema ist, aber ich finde ihn nach wie vor großartig.
Nein, ich kann es absolut verstehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Dankeschön. Einer Leadgitarre würde ich vielleicht Fredrik Thordendal von Meshuggah nehmen, oder Thordendal, wie man ihn ausspricht. Weil er geile Anti-Solos spielt. Anti-Solo, das heißt, Soli, die im Prinzip keine sind, sondern eher ja aus Dissonanzen bestehen. Aber ich finde es einfach geil. Gesang, Pia, du hattest Amal Gujira erwähnt. Ich würde vielleicht echt Joe Duplantier am Gesang nehmen.
Habe ich auch überlegt.
Weil der kann schauten und singen gleichzeitig. Das ist unglaublich. Und Devin Townsend, natürlich. Ob man ihn nur an Gitarre oder Gesang packt. Also ich finde an Gesang natürlich noch viel außerordentlicher als an der Gitarre.
Ich glaube, Devin kann es auch ans Keyboard oder ans Schlagzeug setzen und oder als Erzähler, als Intro-Erzähler oder so. Großartig.
Oh ja.
Das wäre wunderschön. Machst du weiter mit hier Top 3 Alben of All Times?
Ach so, ja. Also, großartig beeinflusste Alben, Alben, die mich großartig beeinflusst haben, so rum, sind natürlich dann auch meine Top 3 Alben of all times. Das muss einmal sein S&M 1 von Metallica, einfach weil das mein erster, ja, soll ich sagen, richtig bewusster Kontakt mit Metallica war und ich mir danach sämtliche Alben von Metallica nachgekauft habe. Ne? Im Booklet konnte man ja gut nachlesen, wo welcher Song drauf ist, das weiß ich noch, habe ich immer nachgeguckt und mir dann die Alben nacheinander gekauft und dann bin ich da wirklich in Master of Puppets und Red Lightning, Black Album, da richtig in den Metal reingekommen. Dann Metropolis Part 2 vom Dream Theater, ja, großes Album, das mich groß beeinflusst hat. Der musikalische, wie soll ich sagen, Ausnahmezustand, der da gefeiert wird, ist einfach großartig. Die Konzeptgeschichte, trotzdem ist es sehr eingängig. Es ist einfach ein, ja, soll ich sagen, ein ganz wichtiges Album. Ich glaube, nicht nur für mich, auch für die ganze Szene. Und als drittes Album muss ich natürlich dann nennen, auch noch von Atheist, Unquestionable Presence. Schweres Wort. Das war, ich weiß noch ganz genau, auch die Piece of Time, die beiden Alben, das war Musik. Ich habe die erst natürlich viel später entdeckt. Die habe ich erst entdeckt mit der Neuauflage. 2005, 2006 war das, glaube ich, ja. Die Labs Records gemacht hat. Das war dann Musik, wo ich aus dem Latschen gekippt war. Ich dachte, die gibt's einfach nicht, diese Musik. Und als ich das gehört habe, dachte ich, Alter, wie geil ist das denn? Das ist Thrash, das ist Prog, das hat diesen Melodic oder diesen Death Metal hat es, dann hat es noch irgendwie so Jazz-Einflüsse, das war richtig krass. Also Unquestionable Presence auf jeden Fall auch noch eher als Piece of Time, aber die beiden Alben auch auf jeden Fall. So die drei würde ich sagen. Ja, da muss ich zusätzlich zu diesen drei, ja, ja, soll ich sagen, sehr lebensveränderten Alben, die ich ihm genannt habe, natürlich auch noch weitere Alben nennen, wie zum Beispiel Creators Pleasure to Kill. Das hat mich dann in Thrash Metal noch tiefer gebracht, auch mit Slayer und Destruction und so weiter. Dann aber auch Fear Factory auf jeden Fall, Obsolete, The Manufacture oder auch Digimortal. Aber auch die neueren Sachen finde ich alle großartig. Ja, und dann ganz andere Richtung, Rhapsody of Fire hat es mir auch angetan, beziehungsweise früher noch Rhapsody. Mittlerweile gibt es Rhapsody of Fire ja noch in einer anderen Version mit einem anderen Sänger, anderen Gitarristen und die Originalmitglieder haben eine andere Band, die Turilli Lione, nach dem Gitarristen und Sänger heißen. Auf jeden Fall ist, was Rhapsody früher gemacht hat, fand ich auch richtig geil mit ja, Symphony of Enchanted Lands und so weiter. Das war auch wirklich zwar sehr kitschig, aber auch instrumental, also musikalisch top, ganz wichtiger Einfluss. Und dann eines der wichtigsten Alben, die ich, glaube ich, am meisten mitgehört habe in meiner Sammlung, ist von The Human Abstract, Digital Veil. Das habe ich, ich weiß nicht, ich glaube, jeden Tag in einem Jahr gehört, mindestens einmal. Ich habe das bestimmt mittlerweile 500, 600 Mal gehört. Das war einfach ein richtig geiler Ausflug zwischen Metalcore, Progressive Metal und mit klassischen Gitarrenleads, Clean Gesang, Shouts, großartiges Album. Genau, wie ist es bei Marcel?
Genau, wie es bei Marcel aussieht. Ich konnte mich da wirklich nicht gut entscheiden. Also die ersten beiden Plätze, die sind klar. Allerdings Bronzemedaille müssen sich leider drei Alben teilen.
Also sind es deine Top 5.
Zumal aber Platz 3 und 5 immer schön variiert. Also auf Platz 3 käme theoretisch Wasp mit The Crimson Idol, ein für mich sehr, sehr wegweisendes Album, was auch, glaube ich, vor 2 Jahren nochmal wieder veröffentlicht wurde unter dem Titel Re-Idolized. Das Konzept, das geht unter die Haut, die Musik, die ist sehr ergreifend, sehr abwechslungsreich und nicht nur meiner Meinung nach eins der bedeutendsten Konzeptalben of all time. Auch ein Album, was ich mindestens als gleichwertig sehe, ist Twilight of the Gods von Bathory. Habe ich das erste Mal gehört im tiefsten Winter, ich glaube 2014, und gerade für diese fast schon schockgefrostete Viking-Musik gäb's kein besseres Ambiente als eben der tiefste Winter, und dementsprechend zeugte natürlich dann auch die Atmosphäre für das entsprechende Feeling. Ist bis heute ein unfassbar gutes Album. Und auf meinem Bronzetreppchen käme dann aber, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, Sepultura, Arise. Ich habe das Album auch vor 8 Jahren, glaube ich, das erste Mal gehört. Ich habe es einfach mal wahllos aus dem CD-Schrank geholt und es hat mich komplett weggeblasen. Ist für mich der Inbegriff von Thrash Metal. wie er sein sollte. Er ist melodisch, er ist hart, er ist auf den Punkt gebracht und bespickt mit Hits. Also es gäbe quasi noch mit Agent Orange von Sodom oder so oder beispielsweise Slayers, Hallowaids, gäbe es auch noch Thrash-Metal-Alben, die auf gleicher Ebene sind. Allerdings Sepultura's Arise ist für mich bis dato einfach unerreicht in dieser Sparte. Silber geht ganz klar an Ride the Lightning von Metallica. Allein wegen For Whom the Bell Tolls ist meines Erachtens einer der besten, wenn nicht sogar der beste Metal-Song, der jemals erschaffen wurde. Generell das Album gibt, glaube ich, nicht viel zu erzählen, ist einfach von vorn bis hinten perfekt. Allerdings emotionalen Charakter hat noch mehr Northern Rage von Storm Warrior, ist mein All-Time-Favorite-Album. Damals, das war 2004, habe ich im Urlaub eine Beilagen-CD vom damaligen Metal Hammer in die Hände bekommen und da war eben Valhalla drauf. Das war, glaube ich, der dritte Song auf dem Album. Hab ihn gehört und ich dachte, okay, dir fliegt gleich die komplette Bude aus den Angeln. Das war ein unfassbar geiler Song, war total süchtig danach und hab mir dann auch direkt ein paar Tage später dann eben Northern Rage geholt. Dieses Album, was ich auch immer traditionellerweise bei dem ersten Schneefall im Jahr höre. Das hat sich auch so eingebürgert und ich hatte, wie gesagt, 2007, als das Intro von dem Album live kam, hatte ich die größte Gänsepelle. Valhalla ist für mich auch noch weiterhin einer meiner absoluten Lieblingssongs und von vorn bis hinten ist dieses Album einfach, hat einen hohen emotionalen Charakter, ist handwerklich großartig und für mich halt der Inbegriff von dem, was ich damals sehr, sehr gerne gehört habe und auch heute noch sehr, sehr gerne höre. Ja, im Zuge dessen auch meine lebensverändernden Alben, die etwas anders sind. Ein lebensveränderndes Album ist Saint Anger von Metallica. Nicht, weil es so unfassbar gut ist oder weil es einen unfassbar tollen Schlagzeugsound hat, sondern weil es quasi Metallica damals wieder auf meine musikalische Landkarte brachte. Ein weiteres lebensveränderndes Album ist Mutter von Rammstein. Es war damals mein allererstes selbst gekauftes Originalalbum, primär aufgrund des Songs Links 234. Und dann habe ich Spieluhr gehört und mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ein weiteres Album ist, oder ich fange anders an, für mich hat es damals einfach etwas Magisches, wenn man sein erstes Slayer-Album in den Händen hält und es kauft. Und bei mir war es God Hates Us All. Auch ein Album, was ich nicht gerade so als meinen absoluten Lieblings-Slayer-Album irgendwie zählen würde, aber was ich auch trotzdem noch sehr, sehr gerne höre. Ein weiteres veränderndes Album, was mich irgendwie geprägt hat, war 13 von Die Ärzte. Das war nämlich so gesehen das allererste Album, was ich neben der Schlumpfmusik und neben weiteren Alben eben gehört habe. Und als letztes würde ich noch sehr, sehr gerne The Time of the Oath nennen von Halloween. Das war quasi mein erstes Halloween-Album, was mir das Fenster zum deutschen Power Metal eröffnet hat. Ich habe auch damals mal im Fernsehen den gleichnamigen Song Halloween dann eben gehört und dachte, okay, was ist das bitte für ein geiler Scheiß? Hab dann direkt am nächsten Tag bei eBay eben dieses Time of the Oath Album bestellt und war dann ein bisschen enttäuscht, weil dann doch eine etwas andere Stimme dann auf mich zukam als eben Michael Kiske. Das war ja damals, glaube ich, das erste Album von Andy Derris. Aber es war trotzdem dieses Album, ich habe es von vorn bis hinten gehört, ich habe es absolut abgefeiert und habe mir dann eben auch Bands offenbart wie eben Gamma Ray, Gravedigger, Iron Savior und ja Blind Guardian, obwohl man Blind Guardian natürlich auch, wenn man hier im Rheinland und auch schon vorher kannte. Genau. Wie sieht es denn bei den lebensverändernden Alben bei dir aus, Pia?
Lebensverändernde Alben habe ich so für mich rausgesucht, was war so ein Turning Point in meinem Musikgeschmack. Und mein erstes Metal-Album war von Nightwish das Century Child-Album. Damit ging es im Prinzip los. Dann kam ziemlich schnell von Children of Bodom Hate Crew Death Roll. Also ich habe angefangen mit Follow the Reaper bei Children of Bodom, aber Hate Crew Death Roll war mein erstes Children of Bodom-Album. Dann wurde mein Musikgeschmack ja weniger melodisch und etwas Death-Metaliger. Deswegen kam The Way of All Flesh von Gojira für mich zum genau richtigen Zeitpunkt. Und es kam auch mehr oder weniger parallel zu Deadcon Chaos von Evocation raus. Das war dann so der Punkt, wo ich wirklich sehr viel Death-Metal und Black-Metal gehört habe, bis die Melodie zurückkam auf wundersame Weise mit einem Hybriden aus Japan. Und zwar Bloodstained Child mit dem Album Epsilon. Sie haben für mich damals sehr überraschend Techno und Death Metal gemischt und das auf eine ziemlich, ziemlich coole Art und Weise. Und ich habe sowas in der Richtung vorher noch nicht gehört. Jetzt kennt man natürlich Baby Metal und diese ganzen Bands, aber für mich war es damals Neuland. 2011 kam es, glaube ich, raus und hat so für mich das Spektrum geöffnet, mit was kann man Metal alles mischen. Also im Prinzip mit so gut wie allem. Und als letztes prägendes Album kann ich noch nennen von We Came As Romans, Tracing Back Roots, weil das dann tatsächlich mein Schritt in das Rabbit Hole Metalcore gewesen ist. Meine Top 3 Alben setzen sich daraus oder kommen so zustande, dass ich finde, dass sie in ihrem jeweiligen Genre, das ich sehr mag, das Optimum rausgeholt haben und man es nicht besser machen kann. Das ist zum einen von Nightwish das Album Once, weil sie auf diesem Album die perfekte Balance gefunden haben zwischen Orchester und den typischen Metal-Instrumenten. Das nächste Album ist von Evocation, Dead Calm Chaos, weil es einfach eine total geniale Atmosphäre zaubert. Evocation beschäftigen sich, glaube ich, ganz gerne mit der Apokalypse und der Zeit danach. Und bei Dead Calm Chaos könnte man sagen, es ist so die Vertonung dessen. Also es ist sehr rhythmischer, sehr trockener Death Metal. Es hat tolle Soli, das Schlagzeug ist auch super auf diesem Album. Also es ist für mich im klassischen Death Metal auch das Optimum, das man rausholen kann. Und das dritte Album war eins, das ich mal bekommen habe zum Rezensieren und das mich total umgehauen hat. Und das ist von The Fading, In Sin We Find Salvation. Das ist auch ein Album, das einen Preis mal gewonnen hat bei Wacken. Also Wacken hat ja irgendwie die besten Newcomer oder sowas mal promoted und da waren The Fading mit dabei. Und es ist richtig, richtig guter melodischer Death Metal ohne Keyboard. Sehr viel, sehr schöne Gitarrenmelodien und eben auch wieder sehr trockene Screams. Ich mach gleich mal weiter mit bester Newcomer. Ich musste nicht lange überlegen, wer momentan mein bester Newcomer sind. Das sind nämlich Torments aus Stockholm in Schweden. Die machen ziemlich geilen Metalcore, sehr melodiös. Einmal haben sie einen sehr trockenen Screamer, eben so Death Metal Vocals, wie ich sie mag. Und der Bassist macht die Clean Vocals und er macht das ziemlich gut und er kann das auch live sehr gut umsetzen. Er arbeitet da viel mit Kopfstimme, was ein ziemlich cooler Kontrast ist zu den Screams. Und ich war sehr überrascht. Ich habe die Debüt-EP gehört von Torments, nennt sich Endless Waves. Also wer sich das mal anhören möchte, die sind sehr brachial reingegangen und nach wenigen Sekunden hartem Geschrei verfallen sie in total atmosphärische Keyboard-Melodie. Also die haben auch eine sehr, sehr geile Dynamik und sind sehr ausbalanciert, obwohl sie eigentlich recht extreme Musik machen. Ich hoffe, das beschreibt das einigermaßen gut. Aber wer mit Metalcore ein bisschen was anfangen kann, hört euch Torments an. Sie sind live sehr gut, sie sind auf dieser EP sehr gut. Ich hoffe, dass ich noch sehr viel von Ihnen hören kann.
Das hört sich gut an.
Marcel, was ist dein Newcomer? Of the Year oder of the, keine Ahnung, jetzt gerade?
Ja, aktuell würde ich sagen. Aufs Jahr gesehen ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich habe mich jetzt speziell mal auf Bands gestürzt, die jetzt wirklich im letzten halben Jahr irgendwie das erste Mal was rausgebracht haben. Unter anderem sind es Steelth aus Karlsruhe. Die haben eine 3-Track-EP rausgebracht namens Death Patrol, gehen stilistisch so ein bisschen in die Heavy-Speed-Metal-Richtung der frühen 80er Jahre, also Bands wie Exciter, Anvil, Razor oder Agent Steel spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Und je öfter ich mir einfach diese drei Songs angehört habe, ich meine, das sind 15 Minuten oder so, desto mehr Bock hätte ich irgendwie auch mal auf längere Sicht was von dieser Band zu hören. Und die zweite Newcomer-Band, die ich momentan sehr, sehr gut finde, sind Next Cemetery. Das ist die Band um den Rockhard-Redakteur Jens Peters und den Sodom-Gitarristen, ich glaube, er heißt York. Und die haben jetzt mit Born in a Coffin ihr erstes Album rausgebracht, nachdem die auch vor ein paar Monaten erstmal ein Demo rausgepackt haben, gehen in eine sehr klassische Heavy-Metal-Richtung, ist auch ein bisschen mit US-Metal und mit dieser sehr, sehr angenehmen 80er-Jahre-Atmosphäre verknüpft und generell. Also ich konnte das Album vorab hören. Ich glaube, es ist auch am vergangenen Freitag erst rausgekommen. Ich kann es eigentlich sehr vielen klassischen Heavy-Metal-Liebhabern sehr ans Herz legen. Genau, Jakob, wie sieht's denn bei deinen Newcomern aus?
Ja, also Newcomer, ich habe dieses Jahr einfach da echt zu wenig bisher drauf geachtet. Ich achte da eigentlich immer drauf, so erst wenn wir unseren Jahrespoll abgeben bei powermetal.de, dann gucke ich nochmal, meine Güte, was habe ich da eigentlich alles gehört und wer war Newcomer davon? Genau, also von daher würde ich den sonst nochmal für 2020 nachreichen.
Alles klar. Auf welche Releases 2021 freust du dich denn?
21? Mhm. Meine Güte. Ja, also das ist geht relativ schnell. Meshuggah hat angekündigt, was Neues zu machen. Spät 2021 erst. Also die nehmen jetzt gerade auf. Dann natürlich, Marcel wird mir zupflichten, Fear Factory.
Ja.
Das soll im März rauskommen. Mal gucken, ob das wirklich passiert.
Ja. Wir sprachen im Zuge unseres Diskografie-Rückblickes mal über die letzten 81 Fear Factory-Alben und mal gucken, ob Album 82 auch erscheint.
Genau, toller Artikel übrigens bei powermetal.de im Rückspiegel.
Genau, wo ihr es gerade ansprecht. powermetal.de findet man alles Mögliche von euch, von mir in der Historie. Und wir packen alles, was wir hier so erwähnen, auch in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt in eurem Podcatcher einfach auf den Bereich Shownotes klicken und dann direkt auf den Link zu dem jeweiligen Artikel oder Musikvideo oder wie auch immer, was wir da gerade passend fanden zum Verlinken. So auch zum Fear Factory Artikel.
Genau. Es hat sehr viel Spaß gemacht, nochmal rückblickend dann auf die Band zu schauen.
Ja, das sind jetzt erstmal die beiden, wo ich sage, 2021 kann kommen. Wie ist es bei euch?
Ich weiß, dass Eskimo Callboy und auch We Came as Romans gerade an neuem Material arbeiten. Da freue ich mich sehr drauf. Ich muss aber auch sagen, dass 2020 sehr viele sehr, sehr gute Alben rausgebracht hat oder Alben rausgekommen sind.
Ich habe vor einigen Tagen einen 40-sekündigen Teaser zum neuen oder für neue Soulwork-Musik gehört und war total geplättet. Also diese 40 Sekunden, die haben die Vorfreude enorm gesteigert. Overkill waren im Studio, da freue ich mich sehr drauf. Auch immer eine verlässliche Größe in Sachen Thrash Metal. Devin Townsend ist im Studio, war im Studio, genauso wie Flotsam and Jetsam und Brainstorm. Allerdings bin ich sehr gespannt, zum einen auf vielleicht künftige Musik von Mercyful Fate. Da wurde ja auch im Zuge des diesjährigen Wackens auch eine quasi Reunion angekündigt und der King, der sollte sich dann wieder mit denen zusammensetzen und neue Musik ist wohl auch in Planung, man munkelt, man weiß es nicht. Allerdings, wenn da was Neues kommt, wird die Vorfreude sehr groß sein. Zum Zweiten, das ist allerdings schon ein paar Monate her, haben Savage Grace eine Wiederzusammenkunft angekündigt. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann irgendwann im Zuge der nächsten Monate da mal was Neues angekündigt wird. Die beiden Alben, die rausgebracht haben, Mitte der 80er, die feiere ich auch heute noch. Absolut großartiger US-Metal. Und tatsächlich bin ich sehr gespannt, was mit Halloween passiert. Die waren ja auch in den letzten Monaten, im kompletten Jahr 2020, glaube ich, mit dem Kiske und mit dem Hansen im Studio. Und wenn zumindest das Album, das Studioalbum, genauso gut wird wie dann eben die Pumpkins United Tour, dann kann man sich auch, glaube ich, auf was Größeres einstellen. Das sind so Bands oder beziehungsweise Musik, auf die ich mich 2021 wirklich sehr freue.
Ich habe viel über euch gelernt. Muss ich sagen.
Das war jedenfalls sehr schön. Ja, sehr interessant.
Dito, eventuell sollte ich noch ein bisschen Gojira hören, um auch mal mit euch mitzureden.
Mach mal.
Definitiv. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch ausreichend viel über uns in Erfahrung bringen können, dass ihr euch jetzt auf eine schöne Zeit mit Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de, freut. Wie gesagt, wir erscheinen so alle zwei Wochen mit dem Soundcheck und mit vielen anderen Dingen. Ihr könnt uns auch schreiben. Ihr findet unsere Redaktionsprofile unter powermetal.de. Da sind E-Mail-Adressen. Ihr könnt zumindest mir und Marcel auch auf Instagram schreiben. Ich heiße power-pia, glaube ich. Marcel heißt
marcelrapp-powermetal.de.
Genau, dankeschön. Und Jakob ist nicht auf Instagram.
Nein, ich muss mich noch überzeugen, dass ich das machen
soll. Den müssen wir noch dahin prügeln.
Hashtag no Instagram Jakob. Das war's dann von uns für heute. Zum Abschied vielleicht noch, falls ihr beiden gerade einen Song benennen könnt, den ihr gerade rauf und runter hört, was wäre der denn?
Ich könnte auf Anhieb, glaube ich, 3, 4 benennen.
Such dir einen aus.
The Nightford Orchestra, This Boy's Last Summer. Großartig.
Ja, Bei mir ist es tatsächlich Gojira, The Heaviest Matter of the Universe.
Oh, geiler Song. Bei mir ist es One Morning Left mit Heavy Metal Finnland.
Und dann würde ich sagen, dass wir auch die entsprechenden YouTube-Links dann in die Shownotes packen.
Ganz genau, machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.